Beispiel Verbform überhaupt, das was wir jetzt quasi vor kurzem diskutiert haben. Und darüber hinaus arbeitet er auch schon seit langem an der neuen Edition, neue historische kritische Edition der gesamten Werken von Marx und Engels. Und ich glaube, darüber wird er uns auch ein bisschen was erzählen, sowie über die Entstehungsgeschichte des Kapitals. Und ich hoffe auch ein bisschen was über die Biografie, über Marx und die Geschichte des Nachlasses. Also es sind wirklich super spannende Geschichten, die ich glaube wenige kennen, also und die Rolf uns noch erzählen kann. Wir wollten die alles aufnehmen, um dann das alles auf der Webseite zu stellen. Falls jemand was dagegen hat, können wir einfach stoppen, wenn er oder sie quasi redet. Und ihr könnt natürlich jederzeit unterbrechen, wenn ihr Fragen habt, schon während Rolf redet. Und ansonsten dann machen wir danach ein bisschen Diskussionen, Fragen und so weiter. So.
Danke. So, ich freue mich auch, dass wir uns hier sozusagen zum jährlichen Satellitenseminar zusammengefunden haben. Das ist nun, wird nun schon eine ganz gute Tradition in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, dass wir begleitend zu dem Kapitalseminar eine ganze Reihe von Satellitenseminaren durchführen. Und eins ist halt der Frage gewidmet, wie das Kapital entstand. Nun hat Antonella schon gesagt, ja, es gibt da viele spannende Geschichten, die gibt es ohne Zweifel, aber ob ich alles heute in einem Atem schaffe, zu erzählen, weiß ich nicht. Ich habe eine ganze Menge Folien vorbereitet, aber ich will jetzt auch nicht über die Köpfe hinwegreden. Wenn es also Fragen gibt zwischendurch oder Unverständnis, dann bitte meldet euch gleich, damit wir gleich an der Stelle das klären können. Denn es ist vollkommen klar, manchmal rede ich ein bisschen insidermäßig, ja, und vergesse, dass andere sich nicht schon 20 oder 30 Jahre mit dem ollen Marx und dem General beschäftigt haben, sodass ich da manchmal halt ein bisschen vielleicht Kauderwelsch spreche, dann bitte meldet euch sofort, und damit ich dann darauf eingehen kann und das ein bisschen erkläre. Klar, mit Marx beschäftigen sich jetzt wieder viele Leute, und man merkt auch so halt umgangssprachlich, ja, es tauchen sehr oft also Formulierungen auf, die an Marx angelehnt sind. Also wen das ein bisschen mehr interessiert, ich habe einfach bei Google so einen Google-Alert geschaltet über Marx, ja, kommt jeden Tag so eine Liste von Meldungen, wo was über Marx geschrieben steht, und das ist wirklich erstaunlich, was man da, wo, wann Marx zitiert wird. In den unmöglichsten Zusammenhängen, natürlich nicht nur in denen, die man so allgemein erwartet, aber wirklich in den unmöglichsten Zusammenhängen. Und natürlich, Karikaturisten greifen das auch gern auf, und deshalb mache ich gleich am Anfang eine kleine Werbung. Wir haben hier vor 2 Jahren ein kleines Buch gemacht, Grüß Gott, da bin ich wieder, Karl Marx in der Karikatur. Das könnt ihr auch mal rumgehen lassen. Das wird jetzt verramscht. Könnt ihr bei Wohltat für 10 Euro kaufen. Das ist ganz lustig geworden. Und deshalb sammle ich da gerne Karikaturen. Und das ist doch ganz gut. Also diese Karikatur war noch 2008 schon, als die Bear Stearns Bank in die Krise gerät. Deshalb Bankenkrise im Marx-Gedenkjahr steht hier. Okay, okay, ich habe immer nur gemeckert und geunkt, aber ich war es nicht, sagt hier Marx. Könnt ihr das lesen da hinten? Oder? Nee, ne? So. Na gut. Und rechts, ja, ob die Banker in der Wall Street jetzt auf dem Dach stehen und Marx unbedingt auf der Säule, auf dem Denkmalsockel halten wollen. Gut, aber das ist auch ganz hübsch, finde ich. Aus Politico. So, also deshalb wollen wir mal sehen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, heute hier über die 5 Punkte zu sprechen, die beinhalten das alles ungefähr so, was Antonella angekündigt hat. Also erstens mal doch einführend etwas zu sagen über Marx' Studien und Exzerpte. Also einfach, damit ihr mal eine Vorstellung davon bekommt, wie Marx halt gearbeitet hat. Zweitens meine ich, dass auch so eine Art einführende Bemerkung zu dem Thema Mohr und General, also sozusagen Marx und Engels, waren das nun ein gutes Tandem? Wie haben sie überhaupt zusammengearbeitet? Was waren die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Arbeit? Das mal kurz zumindest anzureißen. Drittens würde ich dann einen Überblick geben über die marxischen Manuskripte und Planentwürfe zum Kapital. Also auch ein bisschen schematisch aufgebaut, damit ihr mal seht, wie es zur Ausarbeitung des Kapitals halt gekommen ist. Viertens wäre dann zu sprechen über die 3 Bände des Kapitals, wie sie zu Lebzeiten von Marx und Engels herausgegeben wurden. Und zum Schluss würde ich etwas über die Editionsprinzipien der MEW und MEGA sagen, also über das Material, was ihr studiert. Ich habe ein MEGA-Band mal mitgebracht, auch den können wir jetzt dann ja mal rumgeben. Und kann dann zum Schluss noch was sagen zu den Studienmaterialien, die wir jetzt hier im Dietz Verlag schon herausgegeben haben, beziehungsweise in den nächsten Jahren weiter herausgeben werden, die zur Unterstützung des Kapitalseminars auch gedacht sind. So, schauen wir erstmal in das Arbeitszimmer von Marx. Ich habe hier so ein hübsches idealisiertes Bild gefunden. Das ist ein Modell gewesen, oder sagen wir mal, ich hoffe, dass es noch existiert. Dieses Modell stand jedenfalls einige Jahrzehnte im Moskauer Marx-Engels-Museum. Das heißt, bis 1991, von 1967, glaube ich, 67, bis 1991 existierte in Moskau ein ganz großes Marx-Engels-Museum, und in diesem Marx-Engels-Museum war das Arbeitszimmer in einem kleinen Modell rekonstruiert, und das ist so ein Foto von dieser Modellrekonstruktion. Interessanterweise sind also hier doch schon einige Sachen einbezogen, die auch aus dem Marxischen Studierzimmer erhalten sind, wie dieser berühmte Lehnstuhl, in dem also Marx dann 1883 eingeschlafen ist. Und dann ist hier auch das berühmte Jenny Marx Gemälde. Und ansonsten sieht die Bücherwand hier alles so sehr aufgeräumt auf. Laut Augenzeugenberichten soll es ja bei Marx nur nicht ganz so aufgeräumt ausgesehen haben, sondern eher stapelten sich, so wie hier auch auf dem Schreibtisch, die Bücher und die Manuskripte in einer doch nicht ganz so großen Ordnung. Und Helene Demuth hat sich, die Haushälterin in der Familie Marx, hat sich mal beschwert, dass sie also dort nicht aufräumen darf. Also das hatte ihrem Marx doch wohl streng verboten, dass sie in seinem Arbeitszimmer irgendeine Ordnung reinbringen will. Gut, ich habe hier mal aufgeschrieben, also die Bibliothek, also ich muss dazu sagen, die Anzahl der nachweislich überlieferten Bücher aus der Bibliothek von Marx umfasst rund 1500 Titel, davon über 500 deutschsprachige Titel und über 300 Titel jeweils in französischer und in englischer Sprache und fast 200 Titel in russischer Sprache, sowie Bücher in 10 weiteren Sprachen. Das scheint für uns heute nicht allzu viel zu sein. Was sind 1500 Bücher? Ich meine, ich weiß nicht, wie viel ich zu Hause habe, vielleicht so ungefähr 5000 oder so. Also das ist nicht so eine große Anzahl. Aber zu jener Zeit war das natürlich schon eine ganz erquickliche Anzahl von Büchern. Und man muss auch davon ausgehen, dass es weit mehr waren. Deshalb steht hier überlieferten Bücher. Das heißt, das, was bisher rekonstruiert werden konnte, was in seinem Arbeitszimmer gestanden haben könnte. Wie das zusammenhängt, das, vielleicht komme ich da am Schluss noch mal ein bisschen mehr dazu. Aber es war eben eine Fachbibliothek. Und es ist wirklich so, dass der Marx manchmal auch einfach aufgehört hat mit einem Manuskript, weil er einfach ein neues Buch in die Hand bekommen hat und das erstmal lesen wollte. Oder auch an Engels geschrieben hat, schick mir mal unbedingt Geld, es ist ein neues Buch rausgekommen, ich muss das erst kaufen, ehe ich überhaupt weitermachen kann. Da hat der Engels natürlich sofort das Geld geschickt, weil er dachte, sonst macht er nicht weiter. Also deshalb ist es eine Fachbibliothek und gewesen. Und es war natürlich nicht seine einzige Quelle. Denn in dem London der Mitte des 19. Jahrhunderts hatte Marx doch die Gelegenheit, in dem Lesesaal des Britischen Museums eine doch ja, wahrscheinlich zu jener Zeit weltbeste Bibliothek zur Verfügung zu haben, die also auch die Bücher anschaffte, nicht nur die in Großbritannien erschienen, sondern die also auch in ganz Europa erschienen sind. Und deshalb hatte er dort die Gelegenheit, das Neueste und Modernste auch zu lesen. Und er war auch ein eifriger Bibliotheksbenutzer. Man muss sich das so vorstellen, Anfang der 50er Jahre, als die Familie also gerade nach London gekommen war, wohnten sie in einem armen Viertel Soho in der Dean Street. Das kann sich heute jeder angucken, dieses Haus. Da gibt es eine Plakette, diese übliche Londoner Plakette hängt an diesem Haus. Unten ist ein italienisches Restaurant im Erdgeschoss und in der ersten, so in der Höhe der ersten Etage hängt die Plakette. Also man muss schon genau gucken. Dort in diesem Haus hatte die Familie zwei kleine Zimmer und es waren immerhin also teilweise Marx, seine Frau, drei Kinder und die Haushälterin, also es war eine ausreichende Anzahl von Personen, es war sehr eng und ich sage immer, wenn früh das Kindergekreisch zu groß war, ist Marx dann erst einmal hier zur Bibliothek gewandert, also er sagt immer, er war von früh um 9 bis abends um 9 auf der Bibliothek. Also das war schon ein Anziehungspunkt und Marx hat also auch immer ausreichend Papier mitgenommen. Sprich also, er hat sich zum Teil, ja, gerade in der ersten Zeit, Hefte selbst angelegt. Also große Papierbogen, die er ganz billig irgendwo gekriegt hat, einfach gefaltet und hinten mit dem Bindfaden einfach genäht. Ja, es ist so eine einfache Fadenheftung. Hat er sich selber gemacht und ist damit aufs Museum und hat diese selbstgefertigten Hefte vollgeschrieben. Später hatte er auch gekaufte, natürlich dickere Bücher, aber auch ganz kleine Notizbücher. Also Marx hatte immer irgendwie ein Notizbuch an sich und hat also auch alles, hat sehr vieles notiert. Und deshalb steht hier also, dass wir die von Marx hinterlassenen Exerpthefte, also die Hefte mit den Auszügen aus Büchern, Zeitungen, Zeitungsausschnitten, die er eingeklebt hat, und Notizbücher, Kalendarien, all das wird versucht zu veröffentlichen in einer speziellen Abteilung innerhalb der Marx-Engels-Gesamtausgabe und dafür sind 32 Bände geplant und von denen sind bisher 11 Bände erschienen. Das ist eine hochinteressante Geschichte, weil man sozusagen, wenn man diese Studienhefte sich anschaut und liest und im Zusammenhang sieht mit seinen Ausarbeitungen, dringt man wirklich in dieses schöpferische Arbeitslaboratorium von Marx ein. So, Marx, Mohr und General. Mohr und General. Woher kommen diese liebenswürdigen Bezeichnungen für Marx und Engels? Habt ihr sicher alle schon mal gehört oder gelesen? Wer kann sich darunter was vorstellen? Wo diese...
Steffen. Ich glaube, Marx hatte sehr dunkles Haar, als er noch jünger war und bevor er dann weiß geworden ist und hieß deswegen Mohr. Ja, nämlich an Engels wird General gewesen sein.
Sehr schwarzes Haar, ja, und alle haben ihn also aufgrund seines voluminösen und dunklen Haares Moore genannt. Und General, ja, Engels hat sich in der bürgerlichen Revolution 1848-49, ist er eine Zeit lang mit aufständischen Truppen durch Baden gezogen, Richtung der Schweizer Grenze, und ist dann über die Schweiz aus Deutschland, sage ich jetzt mal allgemein, ausgewandert. Aber Engels war derjenige, der sich Zeit seines Lebens mit militärtheoretischen und mehr militärpolitischen Schriften beschäftigt hat und auch eine sehr genaue Analyse von kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa, auf dem Kontinent, also bis hin zu den russisch-türkischen Kriegen, Krimkrieg, Balkankrieg, Kriegen vorgenommen hat, und seine Analysen waren immer sehr treffend, sodass er sich aufgrund dieser Analysen einfach den Namen, also den Spitznamen General, erworben hat. Beide, Marx und Engels, schlossen im August 1844 in Paris Freundschaft. 1844 war also Marx mit seiner Frau in Paris. Und sie waren dort in einer ganz kleinen Gemeinde deutscher Emigranten. Und zu dieser kleinen Gemeinde der deutschen Emigranten gehörte unter anderem auch Heinrich Heine. Dazu gehörte Arnold Ruge. Dazu gehörte auch der Dichter Herweg und der Dichter Freilichgrad. Und sie wohnten alle ziemlich eng beieinander. Ja, sie hatten sogar mal die Idee, eine Kommune zu bilden. Und wollten also eine WG gründen, ja. Und das ist aber schief gegangen, ne? Das war, also die Persönlichkeiten waren alle zu extrem, wenig kompromissbereit offenbar. Also jedenfalls ist das schief gegangen mit dieser Kommune. Aber es war schon ein Leben der Bohème. Also sie haben das Leben genossen, wie es halt kam. Sie haben das Geld ausgegeben, wie es kam. Haben zum Teil ihre Erbschaften verprasst. Also sie haben da ganz gut gelebt. Und im August 1844 reiste Marx Frau mit der ersten Tochter, die also gerade wenige Monate alt war, im Mai 1844 geboren, mit der Tochter Jenny, reiste also Marx Frau zu ihrer Mutter nach Trier. Marx war allein und Engels kam auf Besuch und war 10 Tage bei Marx zu Besuch. Und die haben also 10 Tage gesoffen. Sie sagen also so, sie hätten genug Wein vertilgt. Ja, also das ist nachweislich. Und sie haben also sich über Gott und die Welt unterhalten. Und sie stellten eben fest, dass ihre Anschauungen ziemlich nah beieinander liegen und dass sie also, schlossen eigentlich dort so eine Freundschaft, die dann eigentlich eben lebenslang gehalten hat. Ich habe jetzt hier noch ein paar Stationen aufgeschrieben, die man so einfach, da könnte man jetzt natürlich auch sehr viel erzählen. Ich will nur sagen, dass sie recht bald, eben 1848, 49, die Gelegenheit hatten, gemeinsam in einer Zeitungsredaktion in Köln zu arbeiten. Das heißt, Marx war praktisch der Chefredakteur der Neuen Rheinischen Zeitung in Köln, die auch doch bundesweit Aussagekraft hatte und die auch gern von anderen Zeitungen zitiert wurde. Und in dieser Zeit, da waren sie wirklich ein verschworenes Team, und das hat sie dann, glaube ich, auch geprägt für die vielen Jahre, dass diese Freundschaft auch bei manchen schweren Konflikten, die es auch gab, doch immer wieder gehalten hat. Außerdem habe ich hier aufgeschrieben, das wäre jetzt auch wichtig für die Entstehungsgeschichte eben des Kapitals, dass man wissen muss, dass nach dem Scheitern der Revolution 1848-49 Marx ausgewiesen worden ist. Er zunächst also wiederum nach Paris ging und von Paris weiter über Brüssel dann also nach London. Und Engels, wie ich schon andeutete, mit der Badischen Revolutionsarmee Richtung also Schweiz sich zurückzog und dann über die Schweiz nach Manchester ging. Und das war ja nun so, dass in Manchester die elterliche Firma von Engels also eine Dependance hatte, also Ermen und Engels, und Engels dort praktisch als zunächst, würden wir heute sagen, Gehilfe des Geschäftsführers, später dann also mehr oder weniger als Manager eben tätig war und damit auch das nötige Einkommen hatte, um die Familie Marx Zeit seines, also immer zu unterstützen, wenn es notwendig war, finanziell. Gut, bis 1870 war Engels in Manchester, Marx in London, und diesem Umstand haben wir es zu verdanken, dass wir auch einen ziemlich umfangreichen Briefwechsel haben zwischen den beiden aus dieser Zeit. Nicht? Und wir haben also sind insgesamt überliefert über 4000 Briefe von Marx und von Engels untereinander und an Dritte und fast 10.000 Briefe, die sie erhalten haben. Also aus diesem großen Konvolut kann man doch recht vieles auch über ihre Tätigkeit und ihr Leben praktisch herausfinden. da komme ich jetzt also doch unmittelbar zur Entstehungsgeschichte des Kapitals. Erstmal jetzt bisher her, gibt es irgendwelche Nachfragen? Ich frage mal kurz zurück. wann ist Marx geboren? Ja, deshalb frage ich ja jetzt. Ja. Ja, richtig. 1818, also wir nähern uns mit großen Schritten, würde ich sagen, also dem 200. Geburtstag von Marx. Also wir müssen jetzt schon langsam dran denken, was wir in 8 Jahren aus diesem Anlass machen wollen. Naja, ich bin dabei, Projekte schon anzuschieben. Manches braucht etwas lange Zeit. Ne? Und wann war Engels geboren?
1820.
Okay. Gut, bloß mal so, das sollte man immer mal im Gedächtnis behalten. Später frage ich dann, wann sie gestorben sind. So, jetzt habe ich hier auf dieser Folie mal zusammengestellt oder parallel nebeneinander gestellt 3 Rubriken. Einmal die Rubrik der Exzerpte, also sozusagen die Studienmaterialien, die sich Marx angelegt hat. Zweitens die Manuskripte und Entwürfe für künftige Publikationen, sage ich mal. Und auf der rechten Seite sind jene Druckerschriften aufgeführt, die also zu Lebzeiten von Marx erschienen sind. So, und als erstes sehen wir jetzt hier in der ursprünglichen Spalte ein wichtiges Manuskript aufgeführt, nämlich von 1844. Über das Jahr 1844 habe ich gerade gesprochen, also Marx in Paris. Und es war für ihn, auch das Treffen mit Engels, war für ihn eine große Anregung, dass ihm bewusst wurde, dass er sich stärker mit ökonomischen Fragen beschäftigen musste. Er war ja von der Ausbildung her Jurist, hat sich aber eben immer mit philosophischen Fragen beschäftigt, war also mehr Philosoph als Ökonom jetzt in dem Sinn. Und Engels hatte ihn eigentlich davon überzeugt, dass es stärker ist, sich den materiellen Bedingungen der Gesellschaft zu widmen, sie zu studieren. Und das hat Marx also in Paris getan. Er las in Paris zum ersten Mal also Adam Smith, und zwar in der französischen Ausgabe. Er konnte besser Französisch als Englisch. Englisch erst so Mitte der 50er Jahre ziemlich gut, perfekt. Aber zu jener Zeit, 1844, eben Französisch ganz gut. Und las also Adam Smith in Französisch, las Ricardo und fertigte also dieses Manuskript an. Und Ich würde es einfach so als so eine Art Urmanuskript, das zur Selbstverständigung bezeichnen, auf dem Weg, sich immer mehr und immer tiefer mit ökonomischen Fragen zu beschäftigen. Ups, das lieber nicht. Nach der Übersiedlung nach London, das habe ich schon angedeutet, also von 1850 an, setzt sich Marx in die Bibliothek und er notiert seine Auszüge aus den Büchern in insgesamt 24 Heften. Das heißt also, das ist doch schon ein ganz schöner Stapel, das werden mal insgesamt 4 Megabände werden. 2 davon sind bisher veröffentlicht. Also er hat intensivst sich, vorrangig Ökonomie, aber nicht nur. Er hat alles das, was es an neuen Sachen gab, Anfang der 1850er Jahre dort gelesen. Hochinteressante Materialien, die ihn also gestatteten, immer tiefer in die Materie einzutreten, einfach einen Überblick über den gesamten Wissensstand seiner Zeit zu haben. Und es war dann auch zu einem gewissen Zeitpunkt, hat er angefangen, diese Hefte zusammenzustellen, nach bestimmten Kriterien zu sortieren und er nannte sie Geldwesen, Kredit und Krisen. Also das drückt schon aus, dass er sich vorrangig also mit Fragen beschäftigt hat, naja, also mit den Fragen, die an der Oberfläche der kapitalistischen Gesellschaft, die eben am ausgeprägtesten in England sich entfaltete, auch sichtbar waren. Wie funktioniert das Geldwesen, wie Kredit, in welchem Zusammenhang stehen sie zu Krisen, wobei natürlich das für ihn erste Stufen waren. Und da komme ich gleich zu dem nächsten Punkt, also 1857 brach eine große Krise aus. Es war, gut, Krisengeschichte ist vielleicht ein Thema extra. Ich sage nur mal, 1825 ungefähr, sagt man, war die erste Krise des Kapitalismus. 1847 gab es eine und 1857 war die erste große Weltwirtschaftskrise. Und diese Krise erfasste also ganz Europa und auch die USA. Und als Marx diese Krisenanzeichen, die sich also durch den Zusammenbruch von Banken zunächst manifestierten und hin zu einer Handelskrise und hin zu einer Überproduktionskrise führte, legte sich Marx 3 Krisenhefte an. Das ist ein hochinteressanter Vorgang, weil er sich 3 solche großen mancher kennt diese vielleicht solche, wie sagt man denn, solche Bücher, die man normalerweise also als Buchhaltungsbücher in den in der Buch, also die man normalerweise in der Buchhaltung benutzte, solche großen Bücher, 3 Stück, legte er sich an und sortierte sie nach Ländern. Eine für Frankreich, eins für Deutschland, eins für England und innerhalb der Rubriken auch wieder nach bestimmten Schwerpunkten. Und Marx hat also innerhalb eines knappen Jahres oder ein Dreivierteljahres alle Daten, die er bekommen konnte, über diese Entwicklung, über die über den Zusammenbruch der Banken, über die Entwicklung der Produktion, über den Handel, über den, über das Eisenbahnwesen. Alles, was es an wirklich, also an Daten gab, hat er hier zusammengestellt und hat parallel dazu angefangen, ein Manuskript niederzuschreiben, in dem er schon zu einer Verallgemeinerung seiner bisherigen Studien gekommen ist. Und zwar,
Entschuldigung, bevor du damit hast, darf ich eine kurze Frage stellen? Warum hast du jetzt das Manuskript Geldwesen, Kredit und Krise unter Manuskripte und Entwürfen eingepackt? Weil es, also, es geht ja um Exzerpte und die werden auch in den 4. Abteilung der Mega. Jetzt ist Deswegen, weil sie von zweiter Bearbeitungsstufe sind. Also kannst du vielleicht was dazu sagen, weil, warum du dieses Manuskript, also ich genau. Hätte es jetzt links erwartet.
Ja, ist klar, gut. Das ist jetzt wahrscheinlich erstmal unwichtig.
Ja.
Wichtig ist, wie hier steht, einmal Exzerpt zweiter Stufe. Das heißt, wie ein Forschung, also ein, der Forschungsprozess bei Marx vollzog sich eben halt so, dass er einmal jetzt, nachdem er 24 Hefte mit Notizen und Auszügen aus Büchern vollgeschrieben hatte, sich überlegt hat, wie kann ich das Material gruppieren. Das heißt, er legte Rubriken an und unter den Rubriken summierte er sozusagen seine Auszüge, das heißt, er ordnete die Autoren und die Schwerpunkte danach an. Deshalb Exzerpt zweiter Stufe, das heißt, es ist ja schon jetzt ein Gedankenschritt weiter zu einer bestimmten Sortierung und einer bestimmten Einordnung des Materials zu kommen. Das war eben aber unbedingte Voraussetzung, um sozusagen nach der Einordnung und Gruppierung des Materials an die Ausarbeitung des Manuskripts zu gehen. Die Krise, wie gesagt, hat ihn so sehr beflügelt, dass er also an Engels und auch an andere Kampfgefährten schrieb, dass er in Erwartung einer Revolution, also 18, ich hatte schon kurz erwähnt, 1847 war eine Krise, danach gab es die bürgerliche Revolution in Europa. Er dachte 1857, jetzt kommt eine große Krise und es wird eine Revolution geben. Und er meinte also, bevor die Revolution kommt, möchte er seine Grundsätze der Kritik der politischen Ökonomie dargestellt haben. Und das war für ihn der Ansporn, eben in einem sehr kurzen Zeitraum, im Herbst bis zum Frühjahr 1858, 7 Hefte mit einem Konzentrat, einer Zusammenfassung sozusagen seiner bisherigen Studien niederzuschreiben. Und parallel dazu, also das ist sozusagen ein dreifacher Prozess gewesen in dieser Zeit, und parallel dazu schrieb Marx Artikel über die Krise für die New York Daily Tribune. Dazu muss ich jetzt Folgendes sagen. Marx war seit 1854 Korrespondent für diese Zeitung. Das war zu jener Zeit die größte, weltweit die größte Zeitung, also die auflagenstärkste Zeitung, die New York Daily Tribune. Sie erschien täglich, sie erschien in Wochenausgaben, sie erschien in Abendausgaben, unterschiedlich in den Regionen der USA. Und Marx hat praktisch seit 1854 Leitartikel für diese Zeitung verfasst, zum Teil mit Unterstützung von Engels. Und jetzt in der Krise lieferte er, ja, man kann wirklich sagen, zweimal wöchentlich wichtige Analysen zu diesen Vorgängen. Und das waren sehr treffende Artikel. Also sie fanden eine große Verbreitung. Und das könnt ihr alles nachlesen, weil das auch so, sagen wir mal, ziemlich spannend ist, wenn man diese Artikel von Marx aus jener Zeit liest, in deutscher Übersetzung im MEW-Band 12, deshalb hier angegeben. Man kann so manche Parallele zur gegenwärtig ablaufenden Krise durchaus finden. So, das ist also mal jetzt schon ein Einblick in diese Arbeitsweise von Marx. Ich wiederhole das nochmal kurz. Sozusagen einerseits Anfertigen von Auszügen, Exzerpten, Studienanfertigung von Studienliteratur, zweitens Zusammenstellung dieser Literatur, drittens also Ausarbeitung von Manuskripten und viertens die Benutzung auch dieses Materials für die Ausarbeitung, für das Schreiben von Artikeln für die Tagespresse. Ja, das ist im Allgemeinen, kann man sich so vorstellen, dass Marx die Titel aus den Büchern abgeschrieben hat mit wenigen eigenen Bemerkungen. Also natürlich jetzt nicht vollständig, sondern das, was ihm wichtig erschien, ja, teilweise die Sätze, nicht vollständig oder manchmal ganze Absätze, manchmal dazwischen eigene Bemerkungen, aber ganz wenige. Das hat sich später ein bisschen gewandelt, da hat er mehr komprimiert. Also bei späteren Exzerpten findet man doch, dass er noch stärker komprimiert hat. Hier in den ersten Exzerpten ist es doch ein vorrangiges Abschreiben. Die Erwartung aber, dass man sehr viele eigene Kommentare dazwischen findet, die sollte man nicht haben. Also das hält sich in relativen Grenzen. Es gibt solche Kommentare, aber nicht übermäßig viel. Also meistens hat er dran geschrieben, doof. Also, oder sowas in der Art. Ja. Also das war schon immer ein Anzeichen dafür, mit dem muss ich mich mehr auseinandersetzen, dass dem kann ich mich nicht einverstanden erklären. Also mehr solche Kommentare gibt es ja. Weniger so ausführliche, inhaltliche, die gibt es weniger in diesen Teilen. Das hat er ja dann an anderer Stelle gemacht. Es war immer Bestandteil aller seiner Manuskripte eine scharfe Auseinandersetzung mit den Vorläufern und mit den modernen Ökonomen, mit den zeitgenössischen Ökonomen zu führen. Das gehört immer dazu, sozusagen, sich aktuell auseinanderzusetzen. Aber sozusagen die Exzerpte hat er genutzt, um wirklich das Wesen aus diesen Büchern herauszuziehen, um es dann für die Weiterverarbeitung zur Verfügung zu haben. So, und im Ergebnis dieser ersten Studien, die er 1857-58 dann zusammengefasst hat, entstand ein sogenannter Sechs-Bücher-Plan. Und den habe ich hier mal aufgelistet. Das heißt, Marx hatte zunächst die Vorstellung, ein großes, umfassendes Werk zu schreiben, was in sechs Büchern erscheinen sollte. Wobei das erste Buch das Buch über das Kapital sein sollte, das zweite über das Grundeigentum, das vierte über Lohnarbeit, über Staat, Außenhandel und Weltmarkt. Das heißt, man sieht hier schon an der Aufarbeitung, an der Aufstellung, dass es Marx sowohl um die Analyse des Kapitals im Allgemeinen als auch bis hin zu den, heute würden wir sagen, globalen Weltmarktproblemen ging. Also das war sein Anspruch, möglichst umfassend eine Kritik der kapitalistischen Gesellschaftsformat, der kapitalistischen Gesellschaft vorzunehmen. Und dieses erste Buch sollte zerfallen wiederum in vier Unterpunkte, und den ersten Unterpunkt, das Kapital im Allgemeinen, nahm er sich dann also vor, und im Ergebnis dessen, ja, er wollte jetzt einfach auch dazu kommen, und die Freunde und Engels drängte ihn und Lassalle in Berlin drängten ihn, er solle jetzt unbedingt also das mit seiner Schrift herauskommen, und er hat dann also verabredet, okay, ich bringe mein Werk also in Einzellieferung heraus. Ja, und ich schreibe jetzt die erste Lieferung. Und das wurde dann mit einem Verleger hier in Berlin vereinbart, dass es also in einzelnen Heften erscheinen soll. Und so schrieb also Marx zunächst das zwei Kapitel, die ursprünglich als das Kapitel vom Geld bezeichnet, die nun untergliedert wurden in erstes Kapitel die Ware und zweites Kapitel das Geld oder die einfache Zirkulation. Dieses Heft zur Kritik der politischen Ökonomie, erstes Heft, erschien dann also 1859 und war damit sozusagen die erste Schrift politökonomischen Inhalts, die Marx dem deutschen Publikum vorlegte. Und zugleich war damit natürlich der Anspruch verbunden, möglichst schnell das Werk fortzusetzen. Aber das ging wiederum nicht so schnell, wie das von allen erwünscht worden ist. Marx setzte sich ganz im Gegenteil wieder hin und studierte weiter und fertigte ein neues Manuskript an. Das heißt, zunächst also gedacht als Fortsetzung für dieses erste Heft, schrieb er innerhalb von 2 Jahren 23 Hefte mit einem Manuskript voll, was im Wesentlichen diesem Planentwurf folgte, aber eben noch nicht die gedruckte Fassung war. Das heißt, Marx fing wieder an, A, neue Studien anzufertigen und B, also ein Manuskript auszuarbeiten. Ich muss das jetzt mal ein bisschen abkürzen. Das Ergebnis dieses Manuskripts war, dass Marx einen neuen Planentwurf im Januar 1863 erstellte. Und dieser neue Planentwurf sah nun vor, dass sein Werk sich künftig in drei Bücher einteilen sollte. Das heißt, es gibt einen Streit darüber, wann sich Marx endgültig von seinem Sechs-Bücher-Plan getrennt hat. Das will ich mal jetzt außen vor lassen. Aber er hat im Januar 1863 also dann sich im Wesentlichen darauf konzentriert, drei Bücher in Angriff zu nehmen. Das erste Buch, der Produktionsprozess des Kapitals, das zweite Buch, der Zirkulationsprozess und das dritte Buch, Kapital und Profit. So war das also zunächst überschrieben. Und er hatte auch eine klare Vorstellung über das erste Buch. Da seht ihr also erstens Einleitung. Er wollte zunächst also das, was in der ersten Heft 1859 erschienen war, resümieren in einer Einleitung und dann also die folgende Gliederung sieht doch schon ganz ähnlich dem aus, was ihr jetzt als ersten Band des Kapitals kennt. Bis hin zu dem Punkt siebtens, Resultat des Produktionsprozesses. Das ist der Punkt, den Marx dann auch ausgearbeitet hat, der aber letztendlich nicht Eingang gefunden hat in den ersten Band des Kapitals. Das haben wir hier ganz neu, dieses Kapitel, extra veröffentlicht zur Ergänzung des Studiums des ersten Bandes. Also in dieser Zeit, 1863, 64, war dann klar, drei Bücher des Kapitals sollen es werden. Und Marx ging intensiv an die Ausarbeitung dieses Werkes. Ich habe das jetzt hier nochmal zusammengefasst, damit wir dann auch, wenn wir über die einzelnen Manuskripte sprechen, uns dann auch immer wissen, über was wir reden. Also wir sagen gemeinhin, es gibt drei Entwürfe des Kapitals. Nun ist das immer so eine Sache. Ja? Man kann sich streiten, Entwurf, was ist ein Entwurf und ab wann ist ein Manuskript ein Entwurf, wenn ich noch nicht den Plan hatte, das so zu schreiben. Gut, das ist jetzt mal akademisch. Nennen wir es, wir haben also drei Entwürfe zum Kapital. Das erste Entwurf wäre das ökonomische Manuskript von 1857-58. Das zweite, das ökonomische Manuskript von 1861-63, 23 Hefte. Und das dritte, von diesem eben zitierten Planentwurf bis zur Druckvorbereitung des ersten Buches, schrieb Marx nochmal Entwürfe für alle drei Bücher nieder. Also das ist das ökonomische Manuskript von 1863 bis 65. Das sollte jeder ungefähr im Kopf haben, dass, wenn es darum geht, das Kapital, es gibt dafür drei Entwürfe. Und inzwischen sind die alle veröffentlicht. Das heißt, jeder kann das also auch ganz genau nachvollziehen oder noch tiefer in das Studium aller drei Bände eindringen, wenn er sich auch mit den Manuskripten beschäftigt. Marx schrieb dann hier, das habe ich jetzt hier mal einen Brief von Marx an Dürfred, 2 Uhr Nacht, 16. August 1867, bloß dir verdanke ich es, dass dies möglich war. I embrace you full of thanks. Also das war sozusagen der letzte Korrekturbogen, der 49. Korrekturbogen war durchgesehen und Marx fiel also ein großer Stein vom Herzen, dass das Ding jetzt, also das erste Buch, fertig ist und hat sich also in dieser Art mit diesem Brief bei Engels bedankt. Das ist also ein sehr berühmter Brief, weil er hier nochmal doch sehr zum Ausdruck bringt, diese enge Verbundenheit und dass es nur dank von Engels Hilfe möglich war, dass das Werk nun wirklich vorlag. Also zumindest der erste Band. Der erschien dann im September 1867 und war also das, was sollte ja das sein, wie Marx schrieb, also ein furchtbares Geschoss. Sollte es ja werden und ist es ja wahrscheinlich auch im Laufe der anderthalb Jahrhunderte geworden. Marx hat den ersten Band des Kapitals einem Mann gewidmet, den wir hier rechts sehen. Das ist Wilhelm Wolff. Ihr habt alle im gedruckten Band diese Widmung, die also von Anfang an eingedruckt war, meinem Freund und treuen Kampfgefährten Wilhelm Wolff gewidmet. Wilhelm Wolff war im April 1864 verstorben. Und das ist nun nicht ganz uneigennützig. Er hinterließ eine nicht ganz unbedeutende Erbschaft, die es der Familie Marx erlaubte, erstmal umzuziehen. Und zwar aus einem einer sehr schlechten Wohnung in einer doch etwas respektableren. Sodass sie ab 1864 doch recht gut in einem kleinen Häuschen in London gewohnt haben und auch in der Gegend, in die dann später, also 1870, dann auch Engels ziehen sollte. Aber sie hatten jetzt eine ordentliche Wohnung und das Aufwachsen der Kinder und der vielen Haustiere in der Familie Marx war doch viel einfacher und leichter geworden. Ich soll immerzu mal auch ein paar Witze sagen. Also ich hatte vorhin gesagt, Kinder zu jener Zeit, also jetzt reden wir ja von 1867, drei Kinder im Haus, drei Mädchen im Haus, dazu also neben der Ehefrau die Haushälterin Helene Demuth. Und es gab natürlich noch eine Küchenhilfe. Helene Demuth war sozusagen die Organisatorin des Haushalts, nicht? Und dann gab es also noch eine Küchenhilfe. Und es gab natürlich noch Zulieferer, also Lieferanten und so. Das war schon alles organisiert. Und es gab eine Menge Haustiere. Das ist auch klar. Es gab Hund, es gab Katzen, es gab Meerschweinchen und was so alles war. Der Hund hieß übrigens Whisky. Wie fast alle Tiere einen alkoholisierten Namen hatten. Nur einer hatte keinen Zutritt zu dem Haushalt der Familie Marx. Das war der Frederik Demuth, der uneheliche Sohn der Helene Demuth, 1851 geboren. Der war bei einer Familie untergebracht und selbst die Mutter hatte sehr wenig oder wahrscheinlich fast gar keinen Kontakt in jener Zeit zu ihrem Sohn. Wie gesagt, 1851 geboren, das ist eine sehr komplizierte Geschichte, aber aus vielen Dokumenten geht doch wohl hervor, dass Marx schon der Vater ist, auch wenn das immer mal angezweifelt wird. Wir haben das früher, in der DDR-Zeit wurde das immer ein bisschen umgangen. Ja, so. Engels hat das auf sich genommen und so. Aber wir hatten sehr wenige Nachweise und erst nach 1994 haben wir im Moskauer Archiv Dokumente darüber gefunden, die in den 20er Jahren gesammelt worden waren und die doch darüber Auskunft geben. Briefe von Bernstein, von Kautsky, von Clara Zetkin, die darüber Auskunft gaben, dass alle Bescheid wussten. Also das heißt, nach Marx' Tod machte es auch eine Runde in der deutschen Arbeiterbewegung, zumindest bei den Führern der deutschen Arbeiterbewegung, die wussten schon Bescheid. So, und der Linke, der ist auch nicht ganz unbedeutend, das ist der Louis Kugelmann. Das war ein Arzt in Hannover und ihm hat Marx hier gleich am Anfang, gleich beim Erscheinen des Bandes, 17. September, der war sehr wichtig, weil Marx im Frühjahr 1867 bei dem Kugelmann in Hannover gewohnt hat. Marx ist also mit seinem Manuskript nach Hamburg gefahren, um das zum Verleger zu bringen, zu dem Meißner. Und hat er zu wenig Geld, um in Hamburg wohnen zu bleiben. Und da ist er nach Hannover gefahren und hat also in Hannover abgewartet, bis die ersten Druckburgen kamen. Ja? Und hat also ziemlich lange bei dem Kugelmann in Hannover gewohnt, ist da ganz gut aufgenommen worden, hat viele Diskussionen mit dem gehabt. Da gibt es die kuriosesten Geschichten. Ja? Da könnte ich noch, nee, muss ich, kann ich jetzt nicht erzählen, sonst die Zeit läuft davon. Also Marx war dort, der Kugelmann hat den dort in die städtischen, wie sagt man denn, in das städtische Bürgertum mit eingeführt. Ja? Und er hat dort Diskussionen gehabt mit dem Leiter des Statistischen Amtes von Hannover zum Beispiel. Ja? Dem hat er die Kritik der politischen Ökonomie erklärt. Ja? Das ist überliefert. Ja, und beim nächsten Besuch, als Marx wieder bei Kugelmanns war, hat er ihm dann diesen Band gewidmet. Also mit ihm hatte er lange Zeit Korrespondenz auch und sehr guten Kontakt. So, und nachdem nun der erste Band raus war, stellte sich schon der erste Nachteil her. Ich weiß nicht, ob ihr vorige Woche, als ihr über die Wertform gesprochen habt, darüber diskutiert habt. Vielleicht habt ihr es also angesprochen. In der ersten Auflage des ersten Bandes war ja ein Kuriosum. Die Wertform taucht dort zweimal auf. Einmal im Text und einmal in einem Anhang. Das kam daher, als Engels die Korrekturbogen las, schrieb er an Marx, du hast einen großen Fehler begangen. Du hättest das Material mehr didaktisch aufbereiten müssen und mehr in Abschnitte und Unterabschnitte gliedern sollen. So. Und vor allen Dingen im Abschnitt Verbform findet sich keiner zurecht. Ja? Und da hat also Marx einen Anhang geschrieben und hat nochmal ganz didaktisch die Verbformanalyse dargestellt. So, und nun blieb nichts anderes übrig, als das, weil nun schon alles gedruckt war, ne? Konnte man das nur als Anhang drucken. Und der Verleger Meissner hat das also hinten dran gehangen. So, und dafür musste er Marx nun eine Lösung finden für die nächste Auflage. Und die nächste Auflage war dann 1872 fällig. Und Marx begann schon 1871 also ein Manuskript zu schreiben, um diese Fassung zusammenzuführen. So, und daraus ist natürlich eine dritte Fassung entstanden. Und dieses Manuskript, was Marx da geschrieben hat, da seht ihr hier eine Seite auf der linken Abbildung. Also das ist das furchtbarste Manuskript, was wir in der Mega überhaupt haben. Sage ich als Mitarbeiter in der zweiten Abteilung. Aber es ist so, ihr könnt euch das hier angucken. Wir haben ja in diesem Megaband auch alle Seiten abgebildet. Wir gehen das jetzt mal rum. Und da wir ja in der Mega alles publizieren, das heißt jede Veränderung, die in diesem Manuskript vorgenommen wurden, sind zu diesen 30 Seiten sind hier 300 Seiten Varianten. Das ist nur die Darstellung des durchgestrichenen und sozusagen des durchgestrichenen und des als erledigt dargestellten ist hier nochmal dargestellt. Das hat eine Mitarbeiterin, die hat da 3 Jahre dran gesessen. Bloß mal so. Also das sind so diese Seiten hier und dann kommen da diese Varianten. Der Text ist also hier in diesem, der reine Text ist also nicht so sehr viel, wie gesagt, sind irgendwie so 50 Seiten. So, jetzt können wir mal rumgehen. So, also Marx hat dieses Manuskript geschrieben. Wir bezeichnen das als Ergänzung und Veränderung zum ersten Band. Das ist sozusagen redaktionell. Es geht praktisch um die Wertform. Und in der zweiten Auflage eben von 1872, 73 ist dann also eine neue Redaktion, wie er insgesamt dann diese zweite Auflage weitgehend in Abschnitte, Kapitel, Paragraphen untergliedert hat. Ja? Also diese Form, die jetzt euch vorliegt und mit dem Band, mit dem ihr euch beschäftigt, der folgt der vierten deutschen Auflage. Dazwischen gab es noch ein paar kleinere Änderungen. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass die Gliederung dieser Ausgabe, die ihr jetzt studiert, die ist praktisch 1872 entstanden. Ne? So, und jetzt mache ich mal ein bisschen, muss ich mal ein bisschen abkürzen. Ich habe hier mal eine Folie vorbereitet. Man könnte natürlich jetzt über die Rezeption sprechen des ersten Bandes, was in den 70er Jahren noch war und so weiter. Das muss ich mir sparen. Marx stirbt wann? Wann? Ja, weiter. Wann? Wer hat noch einen Vorschlag?
94.
Ihr seid in der glücklichen Lage, dass ihr noch kein Karl-Marx-Jahr mitgemacht habt in eurem Leben. Ich hatte das Glück, schon eins mitzumachen. Ich bin im ersten Karl-Marx-Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Und vor dem Zweiten Weltkrieg gab es im Jahr des Machtantritts der Nazis ein Karl-Marx-Jahr von der KPD ausgerufen. Es gab auch vor dem Ersten Weltkrieg schon mal ein Karl-Marx-Jahr. Und zwar 1913. So. Was würdet ihr jetzt meinen? Wann ist der Marx gestorben? Also ich sag mal, Marx-Jahre gab es 1913, 1933, 1953, 1983. Komischerweise immer zu Todestagen von Marx. Also 1883, am 14. März. Also, vielleicht gibt es schon mal bald wieder ein Marx-Jahr 2013. Aber das ist nicht ganz so rund. Also, Marx-Jahre gab es also immer häufig zu den Todestagen. Also, 1883 stirbt Marx und Engels war nun heilfroh, als er in das Studierzimmer von Marx trat. Das heißt, er fand wohl wahrscheinlich nichts, aber am zweiten Tag nach Marx Tod fand also Helene Demuth, sie räumt jetzt auf, ja, fand aber unter einem Riesenberg, fand sie also Manuskripte noch und nöcher. Und das wurde dann, also sortierte dann Engels und da war er dann heilfroh, dass darunter also Manuskripte für den zweiten und den dritten Band des Kapitals waren. Und damit war ihm auch klar, dass er derjenige sein wird, der also den zweiten und dritten Band herausgeben muss. Das war er nun seinem Freund schuldig. Und deshalb hat er sich dann auch ziemlich bald daran gesetzt und hat alle Manuskripte für den zweiten Band des Kapitals sortiert und ich habe das mal hier mal aufgeführt. Es sind nämlich 8 verschiedene, also die Zählung ist jetzt nicht so wichtig, 8 oder 10 Manuskriptteile oder wir sagen im Allgemeinen 8 Manuskripte hat Marx hinterlassen für den zweiten Band des Kapitals und nun war Engels in der Situation zu entscheiden, was nehme ich, wie stelle ich den zweiten Band zusammen. Denn keines der Manuskripte deckte die Thematik des gesamten Bandes ab. Und deshalb hat Engels zunächst erstmal hat sich das erstmal sortiert, hingelegt, dann hat er begonnen abzuschreiben, zunächst er selbst allein, dann hat er einen Sekretär angestellt für diese Arbeit und hat dann diktiert. Und das ging dann ziemlich gut voran und hat dann aus dem, das sehen wir mal hier, das ist also dieses englische Manuskript. Er hat dann also diese Seite so geteilt und das wurde also dann abgeschrieben bzw. diktiert und auf der rechten Seite dann wurden Veränderungen und Ergänzungen und Korrekturen von ihm notiert. Und so ging das also voran, bis also eine Redaktion dieses zweiten Bandes stand. Und hier habe ich mal schematisch dargestellt, aus welchen Manuskriptteilen Engels bestimmte Elemente genommen hat bei der Fertigstellung. Ja? Und ihr seht ja hier, also das hier ist dann das endgültige Manuskript, dass also aus den verschiedenen Manuskripten bestimmte Teile von ihm übernommen wurden. Im Vorwort zum zweiten Band charakterisiert Engels die einzelnen Manuskriptteile, das ist hier mal aufgeführt, ja, zum einen sagt er, hiervon war nicht zu gebrauchen, da sagt er, einzige, einigermaßen fertig vorliegende Bearbeitung von Buch 2. Also das war eine ziemliche schwierige Arbeit, bis Engels den zweiten Band zusammengestellt hatte, der dann 1885 erschien. Im Folgenden sollte eine längere Pause eintreten bis zum dritten Band. Das war verschiedenen Ursachen geschuldet. Einmal, weil Engels auch viele andere Verpflichtungen in der internationalen Arbeiterbewegung wahrgenommen hat. Und zweitens, weil die Entzifferung des Manuskripts zum dritten Buch ihm wirklich sehr viel Zeit gekostet hat. Zumal Marx auch da wiederum nicht nur ein großes Manuskript, nämlich das, was ich vorhin als dritter Entwurf des Kapitals, aus der Zeit, die ich als dritter Entwurf des Kapitals bezeichnet habe, hinterlassen hat, sondern auch noch in den 70er Jahren eine Reihe von Manuskripten angefertigt hat. Und da habe ich hier so ein Blatt, das nennt sich Profitrate mathematisch berechnet. Ist auch ein Konvolut von solchen Ausarbeitungen, wo also Marx nach Studium der Differential- und Integralrechnung versucht hat, ähnliche Methoden auf die Berechnung der Profitrate anzuwenden. Also das ist ganz interessant, da gibt es mathematische Exzerpte von ihm und dann also auch diese Darstellung der Profitratenproblematik. Das konnte alles Engels natürlich nicht berücksichtigen, sodass er dann sich auf das Wesentliche, auf das Vorhandene konzentriert hat und diesen Band herausgegeben hat. Sich dabei orientiert hat, sowohl an dem ersten als auch an dem zweiten Band hinsichtlich Gliederungsmerkmalen, Ordnungsmerkmalen, Vereinheitlichungsmerkmalen. Das heißt also, Engels hat eine ganze Reihe von Eingriffen in die marxischen Texte vorgenommen. Und das bringt uns abschließend zu diesem Komplex, zu dem sogenannten Marx-Engels-Problem. Also es wurde vor allen Dingen in den letzten Jahren, gab es eine Debatte darüber, ob wir mit dem zweiten und dritten Band des Kapitals wirklich Marx in seinen eigenen Worten vorliegen haben. Und das habe ich jetzt versucht nur anzudeuten mit diesen Grafiken zum zweiten Band oder auch mit diesen Hinweisen zum dritten Band, dass also Engels natürlich genötigt war, aus den Manuskripten druckfertige Bücher zu machen. Und das erfordert redaktionelle Arbeit, das erfordert zum Teil auch Eingriff in den Text, das erfordert auch Umstellungen des Textes und das erforderte auch eben eine Gliederung des Textes einzuführen, die also bei Marx zum Teil also nicht vorhanden war. Deshalb gibt es also viele Abweichungen. Wir haben sie in der Mega alle dargestellt. Das heißt, das kann auch jeder jetzt nachvollziehen. Aufgrund der vorliegenden Texte kann also eine kritische Wertung vorgenommen werden. Und wir meinen, wir, das sind also diejenigen, die an der Mega die Bearbeitung dieser Texte vorgenommen haben, dass die Abweichungen nicht bedeuten, Engels hat den Text leichtfertig oder gar vorsätzlich verändert. Also das kann man dem Engels nicht unterstellen. Der hat natürlich im besten Glauben und Gewissen gehandelt. Und zweitens muss man natürlich berücksichtigen, all das, was Engels machen musste, war natürlich dem geschuldet, dass es keine fertigen, druckfertigen Manuskripte vorlagen. Also insofern ist Engels also stand schon vor der schweren Aufgabe, daraus druckfertige Bücher herzustellen. Diese Debatte um das Verhältnis von Marx und Engels bei der Herausgabe des Kapitals, die gibt es schon viel länger. Diese Frage spielte schon mal in den 20er Jahren eine Rolle. Natürlich latent immer in der Diskussion um den zweiten und dritten Band des Kapitals. Aber eben jetzt, seit kurzem, liegen alle Manuskripte vor. Alles ist veröffentlicht. Jeder kann es nachvollziehen, was Engels gemacht hat. Jeder kann die Marxischen Manuskripte sozusagen erstmals lesen. Und das sind immerhin in der Mega insgesamt, also zweite Abteilung der Mega, komme ich gleich dazu, sind immerhin 15 Bände und Unterteilbände. Also das ist doch ein Riesenkonvolut an Material, was jetzt zur Verfügung steht. Viel mehr, als was Generationen vor euch praktisch lesen konnten. So, jetzt habe ich aber eine Stunde geredet. Wollen wir erstmal eine Pause machen oder eine Fragerunde?
Fragerunde vielleicht, oder?
Also mich würde schon ja, weil die Rezeption des ersten Bandes in der Zeit, wo das veröffentlicht worden ist, interessieren. Also ob es da so eine Aneignungsschwierigkeit gab für heute oder wie das organisiert wurde, wie das aufgenommen wurde, von welchen Gruppierungen.
Ja. Ja, das muss man sich nun so vorstellen. Mitte oder Ende der 1860er Jahre. In Deutschland gab es eine sich entwickelnde, organisierte Arbeiterbewegung. Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, ADAV, wurde von Ferdinand Lassalle 1864 gegründet, gilt als die Geburtsstunde der deutschen Sozialdemokratie. 1864. Das heißt, wir befinden uns in einer Zeit, wo sich die Arbeiter beginnen zu organisieren. Es gibt Arbeiterbildungsvereine in großen Städten in Deutschland, aber natürlich nicht überall. Und nun kommt so ein dickes Buch, ja, 700 Seiten. Marx wollte natürlich auch ein dickes Buch schreiben, weil er sonst keine Anerkennung finden würde in der Wissenschaft. Das war ihm auch wichtig. Aber natürlich war klar, dass bei einem Bildungsniveau, was schon vorangeschritten war und vielleicht, wie soll man das charakterisieren, auf einer Ebene sich befand, die schon im europäischen oder im westeuropäischen Vergleich gar nicht so schlecht gewesen sein mag, aber wo natürlich so ein dickes Buch für die Arbeiter A, zu kaufen unerschwinglich ist und B, zum Lesen eigentlich auch. So dass man andere Formen finden musste. Und eine der Formen ist, dass aus diesem Werk ziemlich schnell entstand eine komprimierte Form, ein Auszug aus dem Kapital. Und da gab es einen deutschen Sozialdemokraten Johann Most, der war in Sachsen ziemlich aktiv und war auch in den Arbeitervereinen dort ziemlich bekannt, hat viel Wahlpropaganda gemacht und hat über Kapital und Arbeit gesprochen. Und der Most hat Anfang 1873 genau gesagt, während eines Gefängnisaufenthaltes hat er so einen Auszug verfasst. Und der fand ziemlich weit schnell Verbreitung. Also so Anfang der 70er Jahre ging das Kapital ziemlich schnell oder immer schneller, sagen wir mal so, in den Umlauf, auch bei den Arbeitern, mittels eben verkürzter Texte. Nach dem Erscheinen 1867, da musste, ja, Marx sagt, die Mauer des Schweigens musste durchbrochen werden. Ja, wie ist das so, wenn so ein dickes Buch kommt? Ich meine, auch heute erwartet man nicht, dass innerhalb von 14 Tagen eine Rezension von der FAZ über die Süddeutsche bis ins Neue Deutschland steht. Also das dauert auch heute ein bisschen länger, damals dauerte das auch. Und um das Mittel zu beschleunigen, hat also Engels die Aufgabe übernommen, Rezensionen zu schreiben. Und er hat eine ganze Reihe von Rezensionen geschrieben, die sind dann in den deutschen Zeitungen veröffentlicht worden. So, da kam erstmal Rezension, dann kam Ankündigung. Und natürlich hat LaSalle oder auch August Bebel, Wilhelm Liebknecht, das waren die Führer der deutschen Arbeiterbewegung, die haben sehr viel getan, um also den Gedanken des Marxischen Kapitals in ihren Reden zu verbreiten. Also das ist eine sehr lange Rezeptionsgeschichte und Marx war sehr ungeduldig und das hat ihn sehr beunruhigt, dass es nicht schneller bekannt wurde. Ja? Und so, aber immerhin waren die 1000 Exemplare der ersten Auflage waren eben dann 1871 vergriffen. Gut, das sind 4 Jahre, könnt ihr jetzt sagen. Und es wurde eine zweite Auflage notwendig. Die wurde jetzt interessanterweise erst in Heften gedruckt, also in 9 Lieferungen ausgeliefert und dann 1873 als Buch. Das heißt, da gab es Lieferungen, die waren relativ günstig, einfach geführt. Ja, das ist natürlich günstiger als so ein dickes Buch mit festem Einband. So dass diese Lieferung, also die 3000 Exemplare der zweiten Auflage, gingen ziemlich gut weg. Ja, also ich bloß mal jetzt so unmittelbar die Frage, wie das war, so Anfang der 70er Jahre. Denn die Rezeptionsbedingungen veränderten sich immer mehr. Einerseits wuchs die organisierte Arbeiterbewegung in Deutschland immer mehr an. Ja. Andererseits wurden die Probleme nicht geringer. Also in den 70er Jahren ist klar, darf man nicht vergessen, 1870, 71, deutsch-französischer Krieg, war erstmal ein großer Tiefschlag für die organisierte Arbeiterbewegung, denn die meisten zogen ja mit wehenden Fahnen in den Krieg. Auch der Arbeiter eben. Ne? Aber die Folge war deutsche Reichseinigung von oben und damit die Schaffung eines deutschen Reiches, was andererseits wieder einen Aufschwung gab für die Entwicklung der organisierten Arbeiterbewegung. Ja? Und auch zu einer, ja dann auch in den Folgejahren zur Vereinigung der verschiedenen Gruppierungen führte. Also da gab es dann wieder sozusagen Aufschwung für den Einfluss von Marxischen Gedankengut in der Arbeiterbewegung. Ja. Aber auch in der Folgezeit, es ist immer von Hochs und Tiefs begleitet. Ja. Und es war ja auch nicht so, dass am Anfang, sagen wir mal, Marx als der einzige, als der einzige Heilbringer einer neuen Lehre angesehen worden ist. Da gab es noch mehr Leute auf dem Parkett. Ja. Und einer, der war hier in Berlin ganz besonders aktiv, das war Eugen Düring. Der war Privatdozent, der war auch nicht angestellt an der Universität hier, hielt aber Vorlesungen an der Universität und hatte zunehmend großen Zulauf. Und der nannte seine Arbeiten auch Kritik der Nationalökonomie und sozialistischer Vorstellungen und der war rhetorisch ziemlich stark und hatte großen Zulauf. Und das wurde, als das dann Marx und Engels so klar wurde, dass das doch eine starke Konkurrenz ist, dann war das so, dass der Engels dann den berühmten Anti-Düring geschrieben hat. Also, und worin sich Engels mit unter, also das war in gemeinsamer Abstimmung mit Marx, sich also mit den Grundzügen der thüringischen Theorie beschäftigt hat und sozusagen die marxischen Gedanken dazu dargelegt hat. Also daran seht ihr, das gab natürlich auch eine Auseinandersetzung. Ja? Das entwickelte sich dann so in den 1870er Jahren immer stärker. Dann galt es zurückzudrängen, die Lassalle'schen Auffassungen. Ja, ich habe Lassalle ja schon mehrfach genannt. Marx stand in einem etwas ambivalenten Verhältnis zu Lassalle, aber letztlich war Lassalle der Führer der deutschen Arbeiterbewegung bis zu seinem Duell, bis er sich praktisch zu Tode geschossen hat, 1864. Witzigerweise, das kennt ihr, also Lassalle verkehrte hier in Berlin auch also sozusagen in den Salons und war also ziemlich bekannt, nicht nur unter den Arbeitern als Arbeiterführer, sondern da war also auch in den Salons und in den Debattierclubs ziemlich bekannt und er war mit der Gräfin von Hatzfeld liiert und ja, da ergab sich also sozusagen eine Duellfrage 1864 und der Lassalle ist darauf eingegangen, ja, und hat sich also duelliert und an den Folgen des Duells ist er verstorben. Und ulkischerweise, die Pistole, die er im Duell benutzte, die ist erhalten und liegt in Moskau, in einem Moskauer Archiv. Die ist 1945 von der Roten Armee requiriert worden und ist nach Moskau verbracht worden. Ich habe sie aber schon in der Hand gehalten. Also die ist überliefert. Ja, aber der lebte hier so bohemhaft in Berlin. Und Marx war, das, ich sage ambivalent, einerseits hat er immer sich kritisch zu den Lassalle geäußert, natürlich vor allen Dingen zu seinen Schriften, aber auch so hat er ihn oft so abwertend, manche würden sagen antisemitisch, behandelt. Aber der Lassalle, der hat Marx besucht in London. Das ging mächtig auf die Tasche, vor allen Dingen materiell, von Marx und von Engels. Und Marx hat 1861 den Lassalle hier in Berlin besucht und war auch einige Wochen hier, um also auch den Fortschritt also zu beraten, wie es mit seinem Werk weitergeht. Aber sie hatten überlegt, gemeinsam eine Zeitung auszugeben. Ja. Und das hat dann bloß nicht geklappt, weil Marx also der Wiedererwerb der preußischen Staatsbürgerschaft also verwehrt worden ist. Gut. Also übrigens natürlich vom Schwager. Weil ja der Bruder von Jenny von Westphalen, Ferdinand von Westphalen, preußischer Innenminister war. Aber so ist die Geschichte gewesen. Jedenfalls hat er keine preußische Staatsbürgerschaft bekommen und ist dann wieder musste auch wieder zurück nach London. Das ist alles, da gibt es sicherlich noch viel, viel mehr zu erzählen. Also die Einflussnahme oder die Verbreitung des Kapitals war natürlich sehr kompliziert und nicht so ein einfacher Prozess, wie man sich da. Früher hieß es sozusagen, früher meine ich jetzt, im Marxismus-Leninismus wurde oft davon gesprochen, dass die Arbeiterbewegung sich schnell den Marxismus aneignete. Das war ein sehr komplizierter Prozess gewesen.
Diese Aneignung auch wohl, wenn man so hört, so Hilter erzählen, sehr, speziell war. Vor allem hat man einzelne Sätze immer als Argumente aus dem Gesamtwerk rausgenommen, hat gesagt, das hat der Marx im Kapital da und da geschrieben und gesagt, und so muss das alles sein. Häufig aus dem Zusammenhang herausgerissen und damit plakativ verwendet, ohne die Zusammenhänge dann wirklich zu kommunizieren.
Das ist so. Auch das hat natürlich auch einen historischen Hintergrund. könnte man lange darüber reden, aber es ist so, das ist immer so bei jedem Werk, wenn man natürlich einzelne Sätze herausnimmt und sie zu allgemeinen Wahrheiten stilisiert und als zu einem Dogma erhebt, hat man immer das Problem, dass man die Gesamtzusammenhänge außer Acht lässt. Das ist wohl so. Das ist wohl so. Und natürlich, das war auch Marx klar. Und er war sehr kritisch und sehr skeptisch gegenüber solchen sogenannten Auszügen oder kurzen Zusammenfassungen des Kapitals. Also dieser Moss, den ich schon erwähnt hatte, die Broschüre gefiel dem Marx eigentlich nicht so richtig, aber die beiden Führer, die Führer der deutschen Sozialdemokratie, Liebknecht und Julius Walteisch, muss also noch einen Namen nennen, ohne ihn jetzt näher seine Biografie eingehen zu können, wandten sich an Marx und baten ihn, diese Broschüre durchzusehen. Das hat der Marx dann auch gemacht und hat dann den Text korrigiert. Aber er hat ausdrücklich darauf bestanden, dass bei der zweiten Auflage sein Name nicht genannt wird. Wir haben in diesem Band, der hier rumgegangen ist, in dem Megaband, haben wir diese Broschüre, diese zweite Auflage von Johann Most mit aufgenommen, in den Anhang des Textbandes, weil ich hier versucht habe nachzuweisen, das habe ich bearbeitet damals, nachzuweisen, worin die Unterschiede bestanden zwischen der ersten und der zweiten Auflage und was also wirklich auch Marx' Intentionen entsprach, also zum Beispiel bei der Darstellung des Arbeitslohns hier drin, aber auch bei der Darstellung der Wertform hier drin, nämlich bei einer historischen Interpretation der Wertform. Also er war da sehr kritisch und späteren Nachfragen von anderen, die solche kurzen Zusammenfassungen verfasst haben, hat er immer gesagt, nein, er macht das nicht. Also das haben andere geschrieben, okay, aber er wird sich daran nicht beteiligen, an der Zusammenfassung seines eigenen Werks. Ja. Viel später, 1887, hat also Karl Kautsky eine solche Zusammenfassung geschrieben, Marx' ökonomischen Lehren allgemeinverständlich verfasst. Das ist ein Buch geworden, was dann in der Arbeiterbewegung sehr großen Einfluss hatte und das war dann also ein Studienbuch, was dann vor allen Dingen, jetzt sage ich mal, ich habe das jetzt hier, vorhin übergangen, diese Folie, wir dürfen ja nicht vergessen, dass dann also hier von 1878 bis 1890 in Deutschland das sogenannte Sozialistengesetz herrschte. Das heißt, ausführlich hieß das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, das heißt öffentliche Zusammenkünfte der Sozialdemokratie, Arbeiterversammlungen und so weiter waren verboten. Und in dieser Zeit war auch die Rezeption des Kapitals und überhaupt des marxischen Gedankenguts sehr schwer. Aber nach dem Fall des Sozialistengesetzes 1890 hat dann Engels die vierte deutsche Auflage, die hier diesem MEW-Band zugrunde liegt, herausgebracht. Und es kam dann also eine Menge an Literatur und da begann dann also eine richtig neue Welle Anfang der 90er Jahre der Rezeption des marxischen Gedankenguts. Also das ist eine sehr komplizierte Geschichte, das würde ich dann doch gerne mal, das könnten wir extra nochmal über die Geschichte der Arbeiterbewegung reden, weil das, ihr seht das hier bloß an den Daten, wie das Verhältnis von Sozialistengesetz und Tätigkeit von Einzelpersönlichkeiten war. War sehr kompliziert, aber mit der Bismarckschen Gesetzgebung in dieser Zeit, das eben zum Beispiel dazu geführt hat, dass Einzelpersonen als Sozialdemokraten konnten antreten zur Reichstagswahl und die gewannen 24 Abgeordnete in den Deutschen Reichstag geschickt. Das heißt, die haben Wahlkreise persönlich gewonnen. Ne? Nicht als Partei, sondern als Einzelabgeordnete. Ja, soweit zu diesen populären oder zusammenfassenden Darstellungen des Kapitals. Habt ihr jetzt dazu noch Fragen? Soll ich noch was weiter erzählen? Oder? Also ich habe jetzt hier noch drei Sachen eigentlich. Antonella hat es ja angekündigt, etwas über die Überlieferungsgeschichte der marxischen Manuskripte zu berichten. Also, wann war jetzt Engels gestorben?
Ich glaube, ich habe noch mal jetzt irgendwie, ne? 10 oder 12 Jahre?
Ja, 1895. Im August 1895. Und nach Engels Tod, also nach Marx Tod, gingen alle Manuskripte zu Engels. Persönliche Briefe der Familie gingen zu den noch lebenden zwei Töchtern von Marx. Und die Bibliothek ging zu Engels. So, und nach Engels Tod war also vorgesehen, dass der literarische Nachlass geht an das SPD-Archiv und Kautsky und Bernstein als Nachlassverwalter eingesetzt, sodass dann alles Material nach Engels Tod nach Berlin gesandt wurde. Natürlich verblieb eine ganze Reihe von Briefen, aber auch, ja vor allen Dingen von Briefen, aber auch einzelne Dokumente verblieben in Privatbesitz der Familienangehörigen und von Freunden. Das ist ja ganz klar. So, dann lagerte das Ganze erstmal in Berlin und Kautsky war natürlich da schon dran gelegen, über Jahre hinweg da weiterzuschauen, was kann aus diesem Archiv von Marx veröffentlicht werden. Und er hat sich dann auch daran gemacht, er hatte ziemlich gut, auch während seines Aufenthalts in London über viele Jahre hinweg, sich der Handschrift von Marx und von Engels, die Handschriften von Marx und Engels angeeignet. Und er war derjenige, der das auch ganz gut also entziffern konnte. Und er hat dann sich über das Manuskript hergemacht, was sozusagen den vierten Band des Kapitals bilden sollte, nämlich die Theorien über den Mehrwert. Und die hat der Kautsky dann bearbeitet und auch herausgebracht, nämlich schon vor dem Ersten Weltkrieg. Und auch andere, also Franz Mehring, Bernstein, haben sich mit dem Nachlass beschäftigt. Es wurde herausgegeben, der Briefwechsel von Marx und Engels untereinander oder der Briefwechsel mit Bebel und zu Liebknecht. Also es wurde daran schon gearbeitet, einiges Material aus dem Nachlass zu veröffentlichen. Die Nachlassrechte der Verleger erlöschen natürlich 30 Jahre nach Marx Tod, das heißt 1913. Und 1913 bildete sich ein Komitee aus deutschen und österreichischen Sozialdemokraten, die haben versucht, in einem Plan zu überlegen, wie kann man mit dem Nachlass weiter umgehen, wie kann man eine, ich sage jetzt mal, moderne Werkausgabe von Marx und Engels herausbringen. Das scheiterte 1914, brach der Erste Weltkrieg aus. Ja? Und nun kommt eine ganz interessante Persönlichkeit ins Gespräch, über die ich auch gerne extra mal erzählen würde und möchte. Das ist ein Russe. Der lebte viele Jahre in der Emigration in der Schweiz und in Deutschland. Der heißt David Ryazanov. Dieser David Ryazanov hatte sich der sozialdemokratischen Bewegung angeschlossen und war ziemlich eng mit dem Führungskreis der SPD und auch der österreichischen Sozialdemokratie verbunden. Er hatte bei Karl Grünberg in Wien studiert, war also ziemlich eng befreundet mit vielen aus dem Parteivorstand. Und er nahm an diesen Beratungen um diesen Editionsplan einer Werkausgabe teil. Und der Rjasanow hat sich dann in den Folgejahren mit einer Thematik beschäftigt, die zu erstaunlichen Ergebnissen führte. Er hat nämlich die Zeitungsartikel von Marx und von Engels herausgesucht, und zwar vor allen Dingen jene, was ich vorhin sagte, für die New York Daily Tribune. Und er hat diese Sammlung von Zeitungsartikeln dann auch während des Ersten Weltkriegs veröffentlicht. Nach Ende des Ersten Weltkriegs ging der Rjasanow nach Moskau zurück, oder ging nach Moskau, und er war aufgrund des Exils in der Schweiz auch mit Lenin ziemlich gut bekannt und mit vielen anderen natürlich Emigranten aus Russland, die dann zurückfuhren und in Petersburg bzw. dann also in Moskau die Regierung aufbauten. Und dieser Lenin beauftragte den Rjasanow, weil er eben so ein schon in der Emigration versessener Archivar war. Also der auch allen Dokumenten hinterherjagte, der sammelte alles, was er kriegen konnte, und Lenin beauftragte ihn dann mit der Ordnung der russischen Archive. Und 1922 wurde dann Rjasanow die Gründung eines Marx-Engels-Instituts übertragen. Und es war das Ziel, dass also in Moskau das erste Museum der proletarischen Revolution sollte Marx und Engels gewidmet werden. Und dieser Rjasanow wurde beauftragt, alles zu sammeln und in Moskau zusammenzutragen, was er an Dokumenten erhalten kann. Und ja, so begann dann eine sehr interessante Geschichte in den 20er Jahren, dass nämlich der Rjasanow ein Korrespondentennetz in ganz Westeuropa organisierte für das Marx-Engels-Institut in Moskau und auch in Berlin einen Emigranten aus Russland damit beauftragte, den gesamten Marx-Engels-Nachlass im SPD-Archiv zu fotokopieren. Und das ist dann in den 20er Jahren gemacht worden. So dass Ende der 20er Jahre der gesamte Marx-Engels-Nachlass in Fotokopien auch in Moskau war. Zugleich bemühte sich das Archiv auf allen möglichen Versteigerungen von Antiquariaten, Material aus der sozialistischen und Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts zu erwerben. Und das war in den 20er Jahren nicht so wenig. Da muss man sich so vorstellen, 1923, als die Hyperinflation war, haben sehr viele Leute sich von ihrem ganzen Material einfach befreien müssen, um zu Geld zu kommen. Und so auch einige der Sammler, die Literatur, Sozialistika, aus dem 19. Jahrhundert gesammelt hatten. Und das war ein günstiger Moment, wo man billig ganze Bibliotheken aufkaufen konnte. Und das haben die Korrespondenten des Moskau-Marx-Engels-Instituts gemacht. Und Rjasanow selber hatte sehr guten Kontakt, hatte ich schon erwähnt, Karl Grünberg. Weiß nicht, ob der jetzt, sagt der Name euch irgendwas? Nee, nicht. Karl Grünberg, Professor an der Universität in Wien, wurde 1924 der erste Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung. Jetzt, Frankfurter Institut für Sozialforschung sagt vielleicht manchen etwas. Das hat was mit Frankfurter Schule irgend sowas zu tun. Schon mal gehört? Frankfurter Schule. So, das denken viele an Horkheimer und Adorno. Horkheimer ist Direktor ab 1931. Davor war Karl Grünberg Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung. Rjasanow war mit ihm eng befreundet. Ehe der Grünberg von Wien nach Frankfurt zog, hat er seine ganze Bibliothek nach Moskau verkauft. So, und Karl Grünberg war es auch, der dann der Vermittler war, um die Fotokopieaktion also durchführen zu können. Man muss sich das praktisch so vorstellen, dass das Moskauer Institut ein Kopierapparat bezahlt hat, der im Frankfurter Institut für Sozialforschung stand. Der Korrespondent des Moskauer Instituts fuhr mit dem Zug, mit dem Koffer von Berlin nach Frankfurt hin und her und hatte die Marxischen Manuskripte im Koffer. Dann wurden die da fotokopiert in Frankfurt und wieder zurückgebracht. Und natürlich genau registriert, genaue Listen angelegt, Inventarnummern vergeben, Inventarverzeichnisse angelegt und so weiter. Es war ein sehr komplizierter und komplexer Vorgang. Und ja, also jedenfalls Ende der 20er Jahre war das alles kopiert und das Moskauer Institut war sehr gut ausgestattet und konnte also und hat dann auch in den Räumlichkeiten 1927 zum 10. Jahrestag der Russischen Revolution eine erste Ausstellung der Dokumente und der Bücher und der Materialien eben der internationalen Arbeiterbewegung veranstaltet. So, und dann kam das Jahr 1933 in Deutschland, Machtantritt der Nazis. Und das war nun jetzt das Problem, was sollte nun mit den, also die SPD war in stärkster Bedrängnis. Erst war es ja so, naja, wird nicht so schlimm. Aber es war klar, die Koffer mit dem Marx-Engels-Nachlass sollten gerettet werden. Und die sind auch, also sagen wir mal so, der Sohn des damaligen Vorsitzenden der SPD, der hieß Rudolf Breitscheid, und der Sohn hat die Koffer zunächst erstmal mit zu sich nach Hause genommen. So. Und ehe die Nazis zur Durchsuchung kamen, hat er sich mit den Koffern auf den Weg gemacht Richtung Schleswig-Holstein und ist dann mit dem Kanu nach Dänemark gepaddelt und hat dann die Koffer in Kopenhagen in eine Bank gebracht und in einen Banksafe eingelagert. Sodass die Nazis, als die dann die SPD-Zentrale und das SPD-Archiv durchsucht haben, also waren die Dokumente nicht mehr da, Marx Engels betreffend. Die Nazis haben aber gezielt danach gesucht. Sie haben die ganze Bibliothek beschlagnahmt, darunter auch die Bücher von Marx und Engels, die in diese Bibliothek, in die SPD-Bibliothek eingeordnet waren. Und diese Bibliothek kam in das geheime Staatsarchiv in Dahlem. Das könnt ihr hinfahren oder seid ihr schon vorbeigelaufen auf dem Weg zur FU. Also kam nach Dahlem und überdauerte die Zeit der Nazis in diesem Staatsarchiv. Der Marx-Engels-Nachlass nun, diese Koffer, lagen nun in Kopenhagen. Die SPD-Genossen wurden in die Emigration gezwungen. Viele gingen nach Paris, viele gingen zunächst nach Tschechien, nach Prag, viele gingen nach London. Also die SPD organisierte sich im Ausland. Es gab einen Exilparteivorstand. 1938 hatten die kein Geld mehr. Und da im Vorfeld begannen Verhandlungen, also das heißt, ja, wie soll man das sagen? Ich muss es ein bisschen abkürzen, sonst erzähle ich zu lange. Also das war so, natürlich bekam das Moskau-Marx-Engels-Institut Wind davon, dass die SPD kein Geld mehr hatte. Und es wurden über Botschaften Kontakte ausgetauscht und vereinbart, dass das Moskauer Marx-Engels, dann hieß es Marx-Engels-Lenin-Institut, eine Delegation schickt nach Paris, um über diesen Marx-Engels-Nachlass zu verhandeln. Und 1936 kam also diese Delegation nach Paris und dieser Delegation gehörte ein berühmter Mann an, nämlich Nikolai Bucharin. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Der gehörte also zu dem, war in der russischen kommunistischen Partei als der Liebling der Partei bezeichnet, war ein sehr eloquenter Mann, aber war, stand im starken Kontrast zu Stalin. Der kam also 1936 mit dem Direktor dieses Instituts und noch zwei anderen Leuten nach Paris und sie traten dort in Verhandlungen mit den Vertretern eines extra gegründeten Komitees der Sozialistischen Internationale zum Verkauf des Marx-Engels-Nachlasses. Und sie waren auch diejenigen, die eine Reise von Paris nach Kopenhagen antraten, um in Kopenhagen die Koffer zu besichtigen, ob alles da sei. Und da stellten sie fest, dass wichtige Manuskripte fehlen, nämlich die von mir vorhin gezeigten Manuskripte des sogenannten ersten Entwurfs und des zweiten Entwurfs des Kapitals fehlten in den Koffern. So, dann sind sie zurück nach Paris und ja, der Preis war so hoch, dass also Stalin gesagt hat, das können wir nicht zahlen. Dann sind sie wieder abgereist aus Paris. Das ging dann noch ein bisschen weiter per Brief und als dann im Herbst 36 der erste Schauprozess, 37 der zweite Schauprozess in Moskau begann, hat sich die Sozialistische Internationale, also die Sozialisten, haben sich davon dann distanziert, von der russischen Kommunistischen Partei und sie wollten also mit Stalin und dem Institut in Moskau nichts mehr zu tun haben. Aber sie waren klamm, weil sie kein Geld hatten. Und da kam zurecht, dass 1937, 38 in Amsterdam ein unabhängiges Institut für Sozialgeschichte gegründet wurde. Finanziert von einer Amsterdamer Bank. Und da entstand also die Idee, dass die SPD den Nachlass an das ISG, Internationale Institut für Sozialgeschichte Amsterdam, verkaufen könne. Und da gab es dann Verhandlungen mit der Bank, mit dem SPD-Vorstand, mit diesem Komitee und es wurde dann also entschieden, dass das ISG diesen Nachlass erwarb. Zu einer weit geringeren Summe als die, die vorher mit dem Moskauer Institut im Gespräch war. Die SPD war so sehr in Bedrängnis, Geld zu bekommen, um also Sozialdemokraten die Ausreise aus Westeuropa nach Amerika, vor allen Dingen nach Großbritannien, zu finanzieren, dass sie also das Angebot annahmen. Sie wurden dann die Koffer von Kopenhagen nach Amsterdam transportiert. Und nun wisst ihr, dass wenig später auch Westeuropa durch die Nazis besetzt wurde. Und da gab es bei den Nazis einen sogenannten Einsatzstab Rosenberg, der also gezielt nach Kunstschätzen, Kulturgütern, Archiven suchte und alles einsammelte, was sie einsammeln konnten. Und sie suchten natürlich auch in Amsterdam gezielt, also das Institut dort wurde gezielt durchsucht und Material abtransportiert. Allerdings nicht alles. Die Koffer mit dem Marx-Engels-Nachlass waren inzwischen nach England geschafft worden. Da gab es einen Historiker, der in London lehrte, aber außerhalb Londons lebte und die Koffer mit dem Marx-Engels-Nachlass wurden bei ihm untergestellt. Vieles der Materialien aus dem ISG wurde auf Frachtschiffe auf die Weser gebracht und überdauerte dort eine ganze Zeit. Jedenfalls 1945, 46 wurde auf Frachtschiffen auf der Weser eine ganze Reihe von Kisten aus dem ISG aus Amsterdam gefunden und dann dorthin zurückgebracht. Und 1945 wurden dann auch die Koffer aus England wieder nach Amsterdam gebracht. So weit, so gut. Jetzt habe ich gesagt, die Dokumente, die Hefte des ersten und zweiten Entwurfs des Kapitals waren nicht in diesem Koffer. Wo waren sie abgeblieben? Das ist die interessante Geschichte. Die Moskauer wussten nun, dass sie nicht da drin lagen, 1936. Und da meldete sich doch jüngst auch in diesem Jahr 1936 ein Mensch namens Marek Krieger, ein Historiker, ein Pole. Der meldete sich bei der russischen Botschaft, bei der sowjetischen Botschaft in Wien und sagte, er besitzt diese Manuskripte. Das heißt, er sagte erst, er besitzt einige Hefte von Marx. Was natürlich nicht geklappt wurde. Und er sollte da erstmal zeigen, was er hat. Naja, nun kam dann stückchenweise raus, dass der also das alles hat. Und nun war die Frage, wieso kommt er in Besitz dieser Hefte? Dieser Marek Krieger war 1933 war der im SPD-Archiv in Berlin und nach seiner Aussage damit beschäftigt, ein Inventarverzeichnis des Archivs der SPD anzufertigen. Und als Belohnung, er wurde nicht bezahlt, sondern als Belohnung für seine Arbeit wurden ihm diese Hefte überlassen. Und er präsentierte ein Schriftstück, könnt ihr euch das irgendwo, habe ich das hier wahrscheinlich zeigen. Also ein Schreibmaschinenzettel, so groß, wo drauf stand, hiermit bescheinigen wir, dass Marek Krieger die Manuskripte für seine wertvolle Tätigkeit zur Inventarisierung erhält. Aber dieser schrieb, davon gibt es Kopien, davon gibt es auch ein Original, aber nirgendwo ist eine Unterschrift drauf. Und keiner weiß, also der hat das natürlich, der hat bei seinen täglichen Heimgängen aus dem Archiv immer ein Heft mit in die Aktentasche gepackt. Jedenfalls hatte er die Hefte zur Hefte und bot sie jetzt dem Moskauer Institut für eine Menge Geld an. Naja, also jedenfalls haben die Moskauer, das Moskauer Institut von dem Krieger diese bei ihm gelagerten Hefte gekauft. Und über Jahrzehnte nach dem Krieg hat das Moskauer Institut darüber Stillschweigen bewahrt, wie es in den Besitz dieser Manuskripte gekommen ist. Sie haben nie darüber gesprochen. Ja, sie konnten das, wenn wir gefragt haben, wir wissen das nicht, war immer die Auskunft. Wir wissen das nicht. All das, was ich jetzt so erzähle, ist eigentlich alles erst so Stück für Stück nach 1990 herausgekommen. Und ich habe da also in den Archiven in Moskau, in Amsterdam, auch hier in Berlin viele Recherchen durchgeführt, um auf die Spur der einzelnen Manuskripte zu kommen. Und dazu gehört natürlich auch die Spur 1945-46, habe ich hier aufgeschrieben, Requirierungen. Also 1945-46, die Begriffe kennt ihr, Trophäenkommission wird immer gesagt. Es gab also gezielte Suche. Es wurde ein Offizier der sowjetischen Militäradministration beauftragt, gezielt nach Dokumenten aus deutschen Archiven zu suchen. Und bei den Auslagerungen in verschiedene Kalibergwerke und Schächte in Schlesien und in Mitteldeutschland wurde also gesucht. Und unter anderem wurde eben, was ich vorhin andeutete mit LaSalles Pistole, wurde eben der LaSalle-Nachlass, der im sächsischen Staatsarchiv vor dem Krieg gelagert war, und der war ausgelagert, wurde eben der LaSalle-Nachlass aufgefunden und der LaSalle-Nachlass wurde sofort nach Moskau abtransportiert. Und bis 1990 hat das Moskauer Institut immer gesagt, wir wissen nicht, wo der Nachlass ist. Kein DDR-Forscher hat jemals im Moskauer Institut den LaSalle-Nachlass einsehen dürfen, bis 1990. Ja, und darunter waren dann auch also unterschiedliche Marx-Engels-Dokumente und was natürlich schneller war, sie haben alle Bücher, die den Stempel SPD-Archiv trugen, beziehungsweise die den Stempel Marx-Engels-Haus, Karl-Marx-Haus Trier trugen, der 1933 in die Bücher eingedruckt wurde, die wurden abtransportiert. Also jedenfalls die Bücher, die schnell Zugriff schnell im Zugriff waren im preußischen Staatsarchiv hier in Berlin, beziehungsweise in den Auslagerungen, sodass diese Bücher sich alle in Moskau wieder befanden. Ja, so ist diese Geschichte sehr spannend, weil dann in den Folgejahren Familienangehörige der Longuets vor allen Dingen häufig Moskau besuchten und also immer wieder aus dem Familienbesitz Briefe oder andere Dokumente dem Moskauer Institut schenkten, sodass wir heute sagen können, das habe ich jetzt hier mal unten zusammengefasst, sodass wir heute sagen können, zwei Drittel des handschriftlichen Nachlasses, zwei Drittel der Originale, befinden sich im Internationalen Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam. Etwa ein Drittel des handschriftlichen Nachlasses, Originale, befindet sich in Moskau. Das Archiv heißt jetzt Russländisches Staatliches Archiv für Sozial- und Politikgeschichte, RGASP, Russländisches Staatliches Archiv für Sozial- und Politikgeschichte. Das ist das ehemalige Parteiarchiv, zentrale Parteiarchiv der KPDSU. So, und dann gibt es natürlich weltweit in privater Hand, in Bibliotheken, in Archiven, einzelne Blätter, handschriftliche Blätter, einzelne Bücher mit Widmungen oder mit Korrekturen von Marx. Immer mal taucht ein Blatt bei Auktionen auf. Erst im letzten Jahr tauchte wieder ein Blatt auf, das zum ersten Band des Kapitals gehörte, also wahrscheinlich zu diesem Urmanuskript der Druckfassung des ersten Bandes. Eine Seite, die wurde die war für 20.000 Euro, glaube ich, angeboten. Das war mir ein bisschen zu viel und ich habe auch nicht einen Freundeskreis gefunden, der genug gestiftet hat. Also manchmal wird so was angeboten, es verschwindet wieder. Bei den letzten Angeboten war die Möglichkeit, das Original sich hier unter Linden vor der Auktion wurden diese Blätter ausgestellt und die Kollegen der Berlin-Brandenburgischen Akademie konnten sich das Original ansehen, durften aber nicht fotografieren und auch nicht abschreiben. War also nur eine optische Begutachtung und sie konnten sich nur so viel merken, wie man sich so merken kann. Bisschen ungünstig, aber na gut. Jedenfalls taucht da immer mal was auf und das ist also eine sehr verworrene Geschichte. Ja, es ist auch so, ja, ich bin jetzt erst wieder vorige Woche in Japan gewesen und wenn man also in bestimmten Archiven in Japan gibt es also erstaunlicherweise Bücher mit handschriftlicher Widmung von Marx. Also zum Beispiel in der Tohoku-Universität in Sendai gibt es insgesamt drei solche Bücher. Zum Beispiel das Handexemplar des Misère de la Philosophie, also der ersten Ausgabe des originalsprachigen französischen Ausgabe von 1847 des Buches des Elend der Philosophie von Marx, wo er eigene handschriftliche Bemerkungen reingeschrieben hat. Dieses Buch lag 1923, wie alles andere auch, in der SPD-Bibliothek und im Archiv. Und damals kam regelmäßig Japaner dort zu Besuch und begutachteten die Bibliothek und die Bücher und die Genossen in den Archiv waren so zuvorkommend gegenüber den japanischen Gästen, dass sie ihnen gern mal ein Blatt oder ein ganzes Buch aus dem marxischen Nachlass als Geschenk übergaben. Sodass wir erstaunlicherweise in ungefähr drei oder vier Universitäten, also in Japan, gibt es also in den Nachlässen dieser japanischen Wissenschaftler Originale, die jetzt dort gehütet werden, natürlich wie große Schätze, wie man sich denken kann. Aber das ist schon kurios, dass wir jetzt sozusagen sehr viel dort nachgeforscht haben, mal was da ist und wann und aus welchem Grund. diese Sachen da nach Japan gegangen sind. Ja, es war auch nicht so streng damals. Und ja, leider ist eben das Betriebsarchiv des SPD-Archivs, also sozusagen die Bücher, die über die Interna des SPD-Archivs vor 1933 Auskunft geben, die gibt es nicht mehr. Es gibt nur ganz, ganz wenig Material. Das gibt es im ISG in Amsterdam. Das sind nur drei solche Mappen. Und unter anderem ist ein Besucherbuch aus den 20er Jahren dabei. Das ist interessant, weil man da sehen kann, wann welche Gäste in dem SPD-Archiv waren und sich dort als Besucher eingetragen haben, unter anderem eben die Japaner. Aber sonst gibt es eben sehr, sehr wenige Dokumente, die uns Auskunft geben über das gesamte Geschäftsgebaren des SPD-Archivs in den 20er Jahren. Das ist also. Da ist schon viel verloren gegangen und viel ist in der Geschichte eben so verschiedene Wege gegangen. So, jetzt habe ich nicht alles erzählt, aber ein bisschen.